wollen zu Beginn heute Abend aus Matthäus 26 einige Verse lesen. Matthäus 26 ab Vers 6. Als aber Jesus in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte, und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Denn dieses hätte teuer verkauft und den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Denn indem sie dieses Salböl über meinen Leib gegossen hat, hat sie es zu meinem Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wird irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Soweit wollen wir lesen zu Beginn heute Abend. Wir sind gestern Abend in dem Verfolgen der Person des Herrn Jesus bis Kapitel 20, Vers 28 gekommen. Und ab Vers 29 kommen wir tatsächlich, Kapitel 20, Vers 29, zu dem letzten Abschnitt des Lebens des Herrn Jesus. Es ist in allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dass die Begebenheit, die hier vor uns kommt, der Ausgangspunkt der letzten Schritte des Herrn Jesus ist, vor seinen endgültigen Leiden, die in Verbindung mit dem Kreuz von Golgatha stehen. Hier bei Matthäus ist es so, dass jetzt eine Reihe von vielleicht 12 Abschnitten vor uns kommen, die direkt jüdischen Bezug haben, die dem Kommen des Herrn Jesus zu seinem Volk damit in Verbindung stehen. Und das wird deutlich hier bei diesem Wunder der Blinden. Typischerweise Matthäus spricht an manchen Stellen von zwei Personen, wo die anderen Evangelien einen nennen. So zum Beispiel hier. Und das zeigt, dass er immer von zwei Zeugen, die im Alten Testament vorgeschrieben, von zwei Zeugen des Wirkens des Herrn Jesus spricht. Zweitens sehen wir das dadurch, dass in Vers 34 davon die Rede ist, dass der Herr Jesus etwas angerührt hat, nämlich hier die Augen. Wenn ihr noch einmal euch zurückerinnert, der Anfangspunkt des öffentlichen Dienstes, des Wirkens des Herrn Jesus nach der Bergpredigt, Matthäus 8, war, wo der Herr Jesus einen Aussätzigen heilte, und auch diesen hat er angerührt. Das ist, wie der Herr Jesus eben im Blick auf Juden, auf das Volk, sein Volk gehandelt hat. Er hat geheilt durch Anrühren. Wenn es um Heiden ging, Matthäus 8, der zweite Fall, der Hauptmann, dann hat er Jesus nicht angerührt. Dann war es der Glaube dieses Hauptmanns und der Jesus hat einfach gesprochen. Wir haben das nicht im Einzelnen uns angeschaut, Matthäus 15, diese Frau, diese Syrophönizierin, auch da finden wir nicht, dass der Jesus angerührt hat, sondern gesprochen hat. Aber hier, wenn es um den jüdischen Bereich ging, dann hat er Jesus gerührt. Es muss uns berühren, wenn wir sehen, wie der Herr Jesus das getan hat. Wir hatten auch das in Kapitel 8 gesehen. Der Herr Jesus hat nicht einfach, darf ich das sagen, von oben herab geheilt. Wir lesen hier innerlich bewegt. Der Jesus hat empfunden, was hier durch diese zwei Blinden vor ihm kam. Es ist nichts anderes als die Beschreibung des Zustandes des jüdischen Volkes. Sie waren Aussätzige, unrein, und sie waren blind, sowohl über ihren eigenen Zustand, als auch über Christus, als auch über Gott. Aber da gab es doch solche, die zu ihm kamen: Herr, Sohn Davids. Es gab Volksmengen, die diese zur Ruhe bringen wollten. Aber diese zwei, sie kamen zu dem Richtigen. Und diese Begebenheiten, die ersten drei oder vier jedenfalls, sind tatsächlich auch ein prophetisches Bild. Und das möchte ich an diesen Begebenheiten kurz einmal wenigstens hier zeigen, dass das Matthäus-Evangelium immer wieder sehr prophetisch spricht. Das heißt, von der Zukunft spricht, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, hier auf dieser Erde, dann wird das Volk auch blinde sein, zunächst einmal. Aber dann wird es inmitten dieses Volkes, dieses ungläubigen Volkes, wird es einen Überrest geben, die ihre Blindheit erkennen und sich zu dem Herrn Jesus wenden und ihn als den Sohn Davids, als den König, als den Messias erwarten werden. Und er wird sie heilen. Dann wird er, Kapitel 21, nach Jerusalem kommen. Das hat er damals schon einmal getan. Er wird noch einmal kommen. Was wird das für ein Kommen für ihn sein, in diese Stadt, zu der er damals gekommen ist und ihn damals verworfen hat? Aber dann werden sie ihn annehmen. Dann werden sie im Glauben und in bleibendem Glauben das ausrufen, was sie hier tun: Gepriesen Hosanna, dem Sohn Davids, Vers 9. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Dieses Hosanna, das hier mehrfach ausgesprochen wird, was eigentlich heißt, rette doch, was aber offensichtlich dann die Bedeutung bekommen hat, durch ihn, wie es hier heißt, Hosanna, dem Sohn Davids, Rettung durch ihn, den Sohn Davids. Ja, Rettung wird kommen durch Christus, durch den Sohn Davids. Wie ist der Jesus damals gekommen? Sogleich, Vers 2, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Vers 5, der Jesus zitiert den Propheten Sacharja: Dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Es ist nur Matthäus, der diese beiden Tiere uns vorstellt. Denn der Esel ist ein Bild des eigenwilligen, störrischen Volkes Israel. Auf dem Esel reitet der Jesus nicht, er reitet auf dem Fohlen. Auf diesem Tier, auf dem eben gewissermaßen kein Joch war, das nicht dieses ungläubige Volk darstellt, sondern diesen Überrest, der den Herrn Jesus damals angenommen hat und in Zukunft annehmen wird. Wir wissen, dass der Jesus im tausendjährigen, oder wenn er kommen wird, Offenbarung 19, dort vorgestellt wird auf einem Kriegsross. Er wird Krieg führen mit seinen Feinden. Aber wenn man die Sacharja 9 und auch den Segen Jakobs, 1. Mose 49 über Juda vergleicht, so habe ich doch den vorsichtigen Eindruck, dass der Herr Jesus auch dann auf diesem Fohlen einreiten wird nach Jerusalem. Er wird in Macht kommen, aber es ist derselbe, der in Sanftmut damals gekommen ist, und auch so vielleicht in Jerusalem, in seiner Stadt, in der heiligen Stadt, dann hineinkommen wird. Dazu muss er, Verse 12 bis 17, den Tempel reinigen. Das muss er auch in der Zukunft noch einmal tun. Wir wissen, dass es im Wort Gottes, in den neuen Evangelien, zwei Tempelreinigungen gibt. Die erste beschreibt Johannes 2, weil Johannes deutlich macht, von Anfang an das Volk war unrein und hat den Herrn verworfen. Da reinigt er den Tempel am Anfang. Hier finden wir, dass er es am Ende seines Dienstes tut. Und wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann wird der Antichrist in diesem Tempel gesessen haben. Welch eine Abscheulichkeit! Und der Herr Jesus muss diesen Tempel reinigen. Und er wird das tun. In seiner Macht, in seiner Autorität. Aber, und das sind die Verse 18 bis 22, er wird auch sein ungläubiges Volk richten müssen. Wir wissen aus den Propheten, ich glaube, Jesaja ist das, in den späteren Kapiteln, dass die ungläubigen Juden fliehen werden aus Jerusalem, wenn sie sehen, dass der Herr Jesus kommen wird. Aber er wird sie richten, so wie er hier diesen Feigenbaum, ein Bild von dem ungläubigen Israel, zum Verdorren bringt. Es ist eine sehr eindrückliche Handlung des Herrn Jesus. Matthäus beschreibt sie ja hier, als ob das an einer Gelegenheit wäre. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass es zwei verschiedene Tage waren, wo er erst zu diesem Feigenbaum gesprochen hat und dann später, den Tag später, wo er wieder mit den Jüngern vorbeikam, er dann verdorrt war, sie das gesehen haben. Hier geht es Matthäus eben nicht um die Chronologie, die Tage, was das passiert ist, sondern es geht ihm um die Sache, dass der Jesus diesen Feigenbaum, an dem er keine Frucht fand, sein Volk, das keine Frucht gebracht hat, wo er diesen Feigenbaum sofort zum Verdorren bringt. Es ist, so wie ich das sehen kann, das einzige Wunder, was der Jesus im Gericht getan hat. Das ist schon bewegend. Der Jesus hat trotz seines ungläubigen Volkes immer wieder zum Segen gewirkt. Aber jetzt war ein Zeitpunkt gekommen, wo Gericht anstand. Kapitel 23 wird das weiter deutlich machen. Wir finden, dass Petrus davon spricht, dass der Herr Jesus diesen Feigenbaum verflucht hat. Es ist interessant, dass es nicht heißt, dass der Herr Jesus ihn verflucht hat, sondern dass Petrus davon spricht. Aber doch zeugt es davon, wie das eine Gerichtshandlung war, die der Herr Jesus damals getan hat und die er zukünftig im Blick auf das ungläubige Israel noch einmal tun muss. In Versen 23 bis 27 sehen wir dann, wie die Autorität des Herrn Jesus herausgefordert wird. Was für Menschen, die sich anmaßen, die Autorität des Herrn Jesus beurteilen zu können. In welchem Recht tust du diese Dinge? Und der Herr Jesus erweist sich als derjenige, der Autorität besitzt. Und der in Autorität mit diesen bösen Menschen sprechen kann. Er erweist sich als der Himmlische. Wenn er nämlich zeigt, dass die Taufe von Johannes vom Himmel war, dann wird deutlich, dass er selbst der Himmlische war, der aus dem Himmel gekommen ist. Wir finden dann weiter, ich muss ein wenig eilen, damit wir zu dem Höhepunkt dieses Evangeliums kommen, 3 Gleichnisse, die der Herr Jesus spricht. Das erste Gleichnis, Verse 28 bis 32, zeigt, dass die Menschen unter dem Gesetz nicht in der Lage waren, dieses Gesetz zu erfüllen. Und dass der Herr Jesus sich öffnet für die Sünder und Zöllner. Das zweite Gleichnis von dem Weinberg dann, den Gott gepflanzt hat, zeigt, dass sie nicht nur nicht in der Lage waren, das Gesetz zu erfüllen, sondern dass sie sogar im Hass den Herrn Jesus, den Sohn des Weingärtners, den Sohn Gottes, hinausgeworfen haben. Das dritte Gleichnis zeigt, das ist einfach nicht zu fassen, dass sogar dann, als Gott in Gnaden gewirkt hat, einfach nur in Gnaden eingeladen hat, sie diese Einladung ausgeschlagen haben und seine Knechte getötet haben. Bei dem mittleren Gleichnis sehen wir den Herrn Jesus als diesen Eckstein. Die Bauleute haben den Stein verworfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Kapitel 21, Vers 42. Das haben sie bewusst getan. Sie haben den Herrn Jesus gesehen. Diesen Stein, der im Alten Testament schon von auch Jakob als der Stein angekündigt war. Sie haben ihn genommen, haben ihn betrachtet und haben ihn weggeworfen. Das war die Handlung, die sein Volk mit dem Herrn Jesus getan hat. Und dieser ist zum Eckstein geworden. Gott hat den Herrn Jesus zu dem Eckstein seines Hauses gemacht, an dem sich alles ausrichtet. Und wo wir gefragt sind, ob wir uns wirklich an ihm ausrichten. Der Überrest wird einmal sagen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und Petrus hat gesagt in seinem Brief, dass dieser Stein nicht nur außerwelt kostbar für Gott ist, sondern auch wir darin einstimmen dürfen. Es ist ein Stein, Vers 44, wer auf ihn fällt, wird zerschmettert werden. Das haben die Juden damals erlebt. Der Jesus war auf dieser Erde, sie wollten ihn nicht. Und dadurch sind sie zerschmettert worden. Die Stadt, das Volk zerstreut, zerschmettert in jeder Hinsicht. Aber es wird noch einen Augenblick kommen und davon spricht der zweite Teil. Und auf wen irgend er aber fällt, den wird er der Stein zermalmen. Seht ihr, wie genau die Schrift ist? Der Stein wird nochmal kommen. Er wird von oben kommen. Und dann wird er auf sein ungläubiges Volk fallen, die nicht wollen. Und dann wird er sie zerschmettern und wird sie ewig richten. Oder wird richten im Blick auf die Ewigkeit. Von dem dritten Gleichnis habe ich schon kurz gesprochen. Diese Einladung der Gnade, die ausgeschlagen wird. Ich möchte für einen Augenblick bei Vers 13 stehen bleiben. Er spricht jetzt nicht so sehr von dem Herrn Jesus. Aber wir denken daran, dass der Herr Jesus der Richter ist, der Richter sein wird. Und ich möchte diese drei Abende einfach nicht zu Ende bringen, ohne auch einen Augenblick auf dieses Gericht hinzuweisen, das auf die wartet, die den Herrn Jesus nicht als Retter annehmen. Und ich kann mir kaum eine eindrücklichere Stelle vorstellen als diese, wo das heißt, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wisst ihr, die Hölle wird ein Ort sein, da ist man gebunden. Vielleicht meinst du, du wärst frei heute zu tun, was du willst. Und merkst nicht, dass du Sklave Satans bist. Dann wird der Zeitpunkt kommen, wo du gebunden wirst. Dann wirst du auch in jeder Hinsicht spüren, dass du keine Freiheit mehr hast, sondern in Ewigkeit ein Gebundener sein wirst. Zweitens, an Füßen und Händen. Die Ewigkeit in der Hölle wird eine Zeit sein ohne Veränderung. Sie wird nicht aufhören, und sie wird dir, wenn du nicht an den Herrn Jesus geglaubt hast, wird dir keine Möglichkeit der Veränderung geben. Und es wird ewig so sein, so wie du in die Hölle geworfen wirst, wirst du ewig ohne jede Veränderung zum Guten. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Drittens, du wirst hinausgeworfen. Du wirst dahin gebracht werden, wo Christus und Gott nicht ist. Vielleicht ist dir und uns überhaupt das heute noch nicht bewusst, was das bedeutet, da zu sein, wo Christus und Gott nicht ist. Wir kommen gleich zu einem Augenblick, wo wir eine Ahnung bekommen werden von dem, was es heißt, da zu sein, wo Gott nicht ist. Die Hölle ist das. Hinaus! Da, wo Gott, wo keine Beziehung ist, das ist hinausgeworfen zu werden, da wo Christus nicht ist. Viertens, Finsternis, das verstärkt das noch. Finsternis, wo es keine Beziehung mehr zu Gott geben kann. Heute bietet Gott dir noch die Beziehung an, wenn du vor ihm niederfällst. Aber dann wirst du in Finsternis sein, ohne jede Beziehung zu Gott. Wir sehen, dass das Qualen bedeutet. Es ist nicht nur Finsternis, es ist fünftens äußerste Finsternis. Glaube nicht, dass du mit anderen zusammen da sein wirst. Tja, die Hölle wird viele Menschen leider umfassen. Aber du wirst ewig allein sein. Äußerste Finsternis, nichts mehr zu sehen. Das muss schrecklich sein. Keine Veränderung, keine Beziehung und ohne irgendeine Perspektive, ohne irgendein Funken von Licht, ohne irgendetwas sehen zu können, geistlicherweise. Da wird sein das Weinen. Unentwegtes Weinen. Wer mal durch Trauer mal eine Stunde geweint hat, der weiß, wie erschöpft man danach ist. Aber das wird eine Ewigkeit von Weinen sein. Das wird ein unaufhörliches Weinen sein, auch ein Nachdenken darüber. Du hättest umkehren können, aber du hast nicht gewollt. Du wirst erschöpft sein
Und diese Erschöpfung wird nie weichen. Und dann wird es ein Zähne-Knirschen sein. Vielleicht ein Ausdruck davon, von dieser ewigen Angst vor jedem nächsten Moment. Und diese Angst wird nicht weniger werden. Diese Schrecklichkeit, die man am Anfang erlebt, wird sich nie mehr ändern. Und die Angst wird immer größer und wird nie weggehen. Wir haben nicht viele Hinweise, wie uns die Hölle vorgestellt wird. Aber hier kriegen wir doch einen gewissen Eindruck, wie schrecklich dieser Ort sein muss. Ach komm heute zu dem, von dem wir gesungen haben, dessen Liebe dich heute noch ruft. Der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wir sehen dann weiter ab Vers 15, dass drei Gruppen von Menschen, drei Gruppen von Hochgestellten den Herrn Jesus in eine Falle locken wollen. Erst die Pharisäer, zweitens die Sadduzäer und drittens dann ein Gesetzgelehrter, der kam, um den Herrn Jesus zu versuchen. Die ganze jüdische Volk, die Führer des jüdischen Volkes versammeln sich gegen den Christus Gottes. Aber der Herr Jesus weiß auf jede dieser Herausforderungen, auf jede dieser Frage eine Antwort zu geben. Und zum Schluss, das ist dann dieser 12. Abschnitt, Vers 41 bis 46, stellt der Jesus ihnen eine Frage. Sie sind zum Schweigen gekommen. Sie können mir nicht mehr antworten. Aber er fragt sie, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn dann im Geist Herr? Wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße. Da bekommen wir mit ein Gespräch der Gottheit. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Wisst ihr, das ist ja Psalm 110. Einer der beiden Psalmen, die reine Prophetie sind. Wo David, erstaunlich, beide von David, nicht erfahren hat, nicht erlebt hat, wovon er da spricht. Da spricht er wie der Herr, im Alten Testament, der Jehova, Yahweh, der Herr, zu dem Herrn Adonai von David sprach. Setze dich zu meiner Rechten. Ein Bild oder ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus im Himmel sich setzen würde. Jetzt stand er aber vor diesen Menschen. Wie würde er in den Himmel kommen? Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus sterben müsste davor? Setze dich, bis ich deine Feinde lege. Ja, es gibt dieses Biss. Dieses Biss, das uns in Kapitel 23 am Ende wieder begegnen wird. Das von dem Ausharren des Christus spricht, der jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes ist und wartet, bis er auf diese Erde zurückkommen kann oder wird. Und dann die Feinde wirklich zu seinem Schemel gemacht werden und er über diese Erde regieren wird. Welch einen erhabenen Herrn haben wir? Welch einen Herrn voller Autorität haben wir hier vor uns? Den, der aufgrund der Ablehnung des Volkes dann in Kapitel 23 dieser siebenfache Wehe über die Pharisäer, über die Heuchler aussprechen muss. Ich muss darüber hinweggehen und gehe nur zu dem Schluss, wo wir lesen, in Vers 39, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr spricht. Sie haben den Herrn nicht angenommen. Deshalb gibt es dieses Biss. Er hatte in Kapitel 21, hatten sie genau diesen Ausruf getan, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber der Herr offenbart hier, dass dieses nur ein Teil, vielleicht ein Überrest des Volkes gesprochen hat und die Masse ihn hinwegtun wollte. Es kommt ein Augenblick, wo der Herr Jesus so wieder angenommen wird und dann wirklich von den Seinen, von diesem Überrest im Glauben. In den Kapitel 24 und 25 zeigt der Herr Jesus dann einen großartigen Überblick über die Zeiten, die vor ihm lagen. Er beginnt in Kapitel 24 bis Vers 44
über diesen jüdischen Bereich zu sprechen. Die Jünger waren vor ihm, die Jünger sprachen von dem Tempel und diesem großartigen Gebäude, und der Jesus nimmt das zum Anlass, ihnen einen Überblick zu geben über die Zeit der jüdischen Haushaltung. Und er zeigt, dass er wiederkommen wird, dass das Zeichen des Sohnes des Menschen, Vers 30, am Himmel erscheinen wird. Das Zeichen des Sohnes des Menschen, das ist er, der kommen wird, wie es zuvor heißt, die Ankunft sein wird, wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen. Und dann wird er als der Sohn des Menschen, nicht nur als der König über Israel, kommen und seine Regentenschaft antreten. Ich muss das einfach weiter überschlagen. Dann finden wir diese drei bemerkenswerten Gleichnisse über die christliche Haushaltung. Und dann finden wir in Kapitel 25, Vers 31 bis zum Schluss, dass der Herr Jesus auf dieser Erde sein Reich beginnen wird, seinen Thron haben wird, den Thron der Herrlichkeit, und alle Nationen vor ihm versammelt werden. Da sehen wir ihn wirklich als Richter auf seinem Thron. Wir kennen den Richterstuhl des Christus, 2. Korinther 5. Wir kennen diesen Thron hier, der auf der Erde stehen wird, wo er die Nationen richten wird. Hier stehen nur Lebende vor ihm. Da wird es einen Augenblick geben, Offenbarung 20, wo er auf dem großen weißen Thron sitzt. Und da werden die Toten vor ihm erscheinen. Dazu gehört jeder in diesem Raum, der nicht den Herrn Jesus als Retter annimmt. Das wird ein furchtbares Gericht sein. Ein ewiges Gericht. Und dann kommen wir zu Kapitel 26. Kapitel 26 und 27, die uns die letztendlichen, die finalen Leiden unseres Herrn vorstellen. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann geht es nicht mehr um Auslegung der Schrift, dann geht es einfach darum, in Andacht vor unserem Heiland zu stehen. Kapitel 26 möchte ich überschreiben mit dem, vielleicht mit der Überschrift bis zum Kreuz. Bis zu den Szenen, die zum Kreuz führen. Und wir haben dort, wie mir scheint, jeweils zwei Abschnitte, jeweils zwei Begebenheiten, die zusammengeführt werden, um Gegensätze uns vorzustellen. Wenn ihr einmal Vers 1 und 2 seht, dort steht davon, dass der Jesus seine Reden vollendet hatte und dann sprach: Ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Der Jesus zeigt, wann er sterben wird. Verse 3 bis 5 halten sozusagen die Ältesten und hohen Priester dagegen und sagen: Wir wollen ihn töten, aber nicht am Passa. Der Herr sagt, ich werde das Passafest erfüllen. Und diese Leute wollen, dass er stirbt, aber nicht an diesem Tag. Der Mensch plant, aber Gott lenkt die Dinge, wie er will. Und der Jesus, er ist derjenige, der mit Autorität spricht, und sein Wort erfüllt sich. Dann kommen die Verse 6 bis 16. Man könnte sie vielleicht überschreiben: die Hingabe für Christus und der Verrat von Christus. Man könnte auch sagen, was ist der Herr Jesus Menschen wert? Dem einen ist er ein Sklavenlohn wert. 30 Silberlinge, dafür verkauft er, verrät er den Meister. Und für die andere, für Maria, die hier nicht mit Namen genannt wird, ist der Herr Jesus ihr ganzes Vermögen wert. Ihr ganzes Herz gibt sie ihrem Meister. Ich habe diesen Abschnitt gelesen, weil er in dieser Folge des Kapitels 26 bis 27 in der Mitte eigentlich der einzige Abschnitt ist, wo der Herr Jesus nur mittelbar uns als Vergleich vorgestellt wird. Hier ist es ein Vergleich Maria und Judas. Und Maria die genau das eigentlich getan hat, was wir als Bitte in unserem Lied in der letzten Strophe ausgedrückt haben. Sie war hier, der Name des Herrn Jesus war aufgeprägt auf sie. Er bedeutete ihr alles. Sie nahm dieses Fläschchen mit sehr kostbarem Salböl. Wir wissen heute, oder wir wissen, dass ein Tropfen genügt hat, um den Duft dieser Salbe ruchbar zu machen in dem ganzen Bereich, in dem ganzen Haus. Sie hat aber nicht einen Tropfen genommen. Sie hat das ganze Fläschchen genommen. Sie goss es aus auf sein Haupt. Wir haben von dem Haupt des Herrn gelesen, gestern oder vorgestern, dass er keinen Platz hatte, um sein Haupt hinzulegen. Hier lesen wir, dass eine Frau in Anbetung, in Würdigung, natürlich auf sein Haupt hier als den König, Johannes auf die Füße, dem Sohn Gottes, dass sie diese Salbe auf sein Haupt ausgießt. Wir kommen später dazu, dass eine Dornenkrone auf dieses Haupt gesetzt wird. Sie tat das in der Ahnung, dass der Jesus sterben würde. Wir wissen nicht, was Maria verstanden hat. Aber der Herr rechnet ihr zu, dass sie sein Begräbnis getan hat. Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Frau mehr verstanden hat von den Empfindungen des Herrn Jesus als jeder seiner Jünger. Diese Frau hat vielleicht einfach gespürt, dass der Herr Jesus jetzt auf dem Weg war, direkt auf das Kreuz. Und sie hat diese einmalige Gelegenheit, es gab keine zweite, diese eine Gelegenheit hat sie genutzt, um alles, was sie besaß, für den Herrn zu geben. Menschen sagen, Vergeudung, teuer verkauft werden. Für sie war das Jünger. Für sie war das, sie haben sich anstiften lassen durch Judas Iskariot. Wie traurig ist das, dass selbst Gläubige sich durch solch einen Ungöttlichen anstecken lassen können. Und sie haben gesagt, warum? Warum die Hingabe für den Herrn? Ist das nicht heute auch manchmal? Warum sollen wir uns für den Herrn Jesus hingeben? Ganz einfach, weil er es wert ist. Er ist viel mehr wert. Was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Das ist doch ein Herr. Er sieht, wie diese Frau verachtet wird. Und dann stellt er sich vor sie. Er sagt erstens, was sie getan hat, hat sie zu meinem Begräbnis getan. Er stellt den höchsten Wert dieser Tat bei, den man sich vorstellen kann. Für sein Begräbnis hat sie im Hinblick darauf ihn gesalbt. Und dann sagt er zweitens, wo irgend dieses Evangelium verkündigt, gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Es ist auffallend, dass an den evangelistischen Stellen in Evangelien, wo das hier gesagt wird, nicht gesagt wird, wer diese Frau war. Johannes spricht davon, dass es Maria war, aber da wird dieses Wort nicht erwähnt. Aber Matthäus spricht davon, dass wann immer das Evangelium verkündigt würde, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird, auch das erwähnt wird. Es geht nicht um Maria als Name, aber es geht um das, was sie getan hat. Ich habe den Eindruck, dass uns das auch deutlich machen soll. Das Evangelium, das gepredigt wird, es soll Menschen bekehren. Das ist wahr. Aber es soll viel mehr bewirken. Das Ziel der Verkündigung des Evangeliums ist, dass wir so handeln, wie Maria gehandelt hat. Gott ist einfach nicht damit zufrieden, dass wir errettet sind, sondern er möchte, dass unser Leben eine Hingabe ist für Christus. Das hat Maria vorgelegt. Das hat sie ihr gezeigt. Und so wird, wo irgend das Evangelium verkündigt wird, auch davon gesprochen werden, was sie getan hat, damit auch unsere Antwort auf die Liebe des Herrn Jesus ist, dass wir uns ganz ihm hingeben. Mit weniger ist er nicht zufrieden. Und mit weniger sollten wir selbst uns auch nicht zufrieden geben. Dann finden wir Judas. Für ihn war der Meister 30 Silberlinge wert.
Was für eine verabscheuungswürdige Tat, Silberstücke.
Dann finden wir ab Vers 7, dass sein Verrat entlarvt wird. Und demgegenüber steht ab Vers 26, dass der Herr Jesus seine Hingabe offenbart. Sein Leib durch das Brot und sein Blut, das fließen würde, sein Leben, das er hingeben würde. Sein Blut würde vergossen werden, für viele vergossen werden zur Vergebung der Sünden. Ich lese das kurz deshalb, weil ich noch nichts gesagt habe dazu, dass das Matthäusevangelium uns den Herrn Jesus in seinem Werk als das Schuldopfer vorstellt. Das Schuldopfer, er hat die Schuld für unsere Sünden, er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld, für unsere Sünde. Sein Blut würde für viele vergossen zur Vergebung der Sünden. Was für eine gewaltige Wirkung seines Werkes. Nachdem der Jesus dieses Gedächtnismahl eingerichtet hat, lesen wir hier: Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir wissen ja, dass die Psalmen 115 bis 118 dort als Loblied gesungen werden. Da ist auch von dem Tod die Rede. Das hat der Herr als Loblied gesungen. Er hat dieses Gedächtnismahl eingerichtet, wissend, dass er es erfüllen würde. Er hat diese Loblieder mitgesungen mit seinen Jüngern. Sie haben ein Loblied gesungen. Und das sprach von ihm, dem Eckstein, von diesem Stein, der verworfen wird. Von ihm, der dort umgeben würde von Drangsal. Das hat der Jesus als sein Loblied gesungen. Was muss ihn dabei beschäftigt haben, als er dieses Loblied mit seinen Jüngern gesungen hat? Dann finden wir ab Vers 31 das Selbstbewusstsein, die Selbstüberschätzung von Petrus. Und dem steht gegenüber der Jesus in seiner vollkommenen Abhängigkeit. Petrus sagte, ich werde mit dir sterben. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann sehen wir den Herrn in dem Gebet in Gethsemane vor seinem Vater, mit seinem Vater. In vollkommener Abhängigkeit. Nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen. Der Jesus war da im Gebet. Offensichtlich eine ganze Stunde lang hat er auf den Knien gelegen vor seinem Vater. Wo wir hier sehen, dass er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Markus sagt nicht, was ich will, sondern was du willst. Und Lukas sagt, nicht mein Wille. Ganz hat er sich dem Willen des Vaters übergeben. Es ist ein Geheimnis. Es wird auch für uns ein Geheimnis bleiben, dieses Gethsemane. Nur drei Jünger konnten mitgehen. Und sie auch einen Steinwurf weit noch von dem Herrn Jesus entfernt. Dort hat er, das ist Psalm 102, vorempfunden. Das waren nicht die Kreuzesleiden, aber er hat ein Vorempfinden gehabt von dem, was an dem Kreuz von Golgatha auf ihn zukommen würde. Diese schrecklichen Leiden. Wie konnte er als Mensch wünschen, zur Sünde gemacht zu werden? Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ganz hat er sich dem Vater übergeben. Dann sehen wir ab Vers 47, wie der Verrat von Judas vollzogen wird. Und im Gegensatz dazu diese würdevolle Ergebenheit des Herrn Jesus in den Versen 55 und 56. Und dann kommen wir ab Vers 57 dazu, dass der Jesus verhört wird. Wenn man das einmal ein wenig genauer studiert, dann sieht man, dass das ein absolut unrechtmäßiges Verhör in jeder Hinsicht war. Nachts durfte überhaupt kein Verhör stattfinden, keine Untersuchung. Und diese fand im privaten, im geheimen Rahmen statt. Durch das Johannesevangelium, glaube ich, wissen wir, dass es insgesamt ja zwei regelrechte Verhöre gegeben hat. Das ist hier das erste davon. So wie sie den Herrn Jesus hier verhört haben und falsches Zeugnis wieder hinsuchten und keines fanden. Der erste Hinweis hier im Matthäusevangelium von 5, dass der Herr Jesus
der Gerechte war, dass er zu Unrecht an das Kreuz gebracht worden ist. Und damit kommen wir zu den drei, wie soll ich das ausdrücken, zu den zwei Verhören und zu den drei Abschnitten der Schlussleiden des Herrn Jesus, wo Matthäus uns jeweils nur ein Wort des Herrn Jesus berichtet. Wir wissen, dass der Jesus teilweise mehr gesprochen hat. Aber Matthäus ist derjenige, der uns zeigt, dass der Herr Jesus still und stumm, wie das Jesaja 53, Vers 7 sagt, gelitten hat. Und jeweils ein einziges Mal tut er seinen Mund auf. Hier, als er beschworen wird von dem hohen Priester, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Als man falsches Zeugnis abgelegt hat über den Herrn Jesus, hat er Jesus geschwiegen. Als man ihm falsche Anschuldigungen gesagt hat, hat er geschwiegen. Aber als es darum ging, die Wahrheit zu seiner Person zu bezeugen, sicherlich bewirkt sie durch den Schwur, da hat er Jesus nicht geschwiegen. Dann hat er gestanden zu der Person, die er war, wissend, dass gerade das verwendet würde, um ihn zum Tod zu bringen. Sie haben ihn verurteilt, ihm dann ins Angesicht gespien, mit Fäusten geschlagen. Was hat der Jesus da gelitten? Der Jesus war der treue Zeuge da. Im Unterschied zu Petrus, der mit seinen drei Lügen seinen Meister verleugnete. Und dann finden wir in Kapitel 27, nach dem kurzen zweiten Verhör morgens, wo der Herr Jesus dann wirklich dem Pilatus überliefert wird, wie Judas ohne Reue in die Ewigkeit gehen musste. Ja, ging von sich aus. Und im Gegensatz dazu das wirklich treue Bekenntnis des Herrn Jesus vor Pilatus. Auch da, wenn ihr das einmal vergleicht, heißt es zweimal, dass der Jesus nichts gesagt hat, nicht geantwortet hat und in Vers 14 nicht auf ein einziges Wort antwortete. Nur in Vers 11, bist du der König der Juden? Als es um die Frage ging, bist du derjenige? Bist du derjenige, was du selbst bezeugt hast und was andere von dir zeugen? In Bezug auf die Person, nur in Bezug auf die Person, da sagt der Herr Jesus, du sagst es. Das ist das Einzige, was in diesem ganzen Verhör hier von dem Herrn Jesus geredet wird. Dann kommt die Frau von Pilatus, diesem grausamen Mann. Wir müssen uns diese Situation vorstellen. Pilatus, ein grausamer Mann, steht da Auge im Auge mit dem Herrn Jesus. Und er muss so beeindruckt gewesen sein, dieser grausame Mann, dem viele Menschenleben nichts wert waren, dass er sogar versucht hat, den Herrn Jesus loszubringen. Wisst ihr, das macht die Schuld umso größer. Er wusste, dass der Jesus zu Unrecht überliefert worden war. Er wusste, dass er gerecht war. Er versuchte, ihn sogar freizugeben. Aber er hing mehr an seiner eigenen Ehre, als dass er das bis zum Ende durchgeführt hätte. Dann gab es die Wahl zwischen Barabbas und Jesus, der Christus genannt wird. Manche Handschriften haben ja nun Jesus Barabbas. Es ist schon eigentümlich, dieser Name, Barabbas, Sohn des Vaters. Und der Jesus, der wahre Sohn des Vaters. Die Wahl stand, ob man hat denjenigen gewählt, der wegen einer Gewalttat, wegen eines Aufruhrs gefangen genommen war. Und den, der den Vater offenbart hat, der gerecht war, vollkommen gerecht, den hat man an das Kreuz gebracht. Dann ließ er ihnen Barabbas frei, lesen wir in Vers 26. Jesus aber ließ er geißeln, nachdem er ihn verurteilt hatte, und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Die Schrift, das Neue Testament, ist außerordentlich schlicht in der Beschreibung dessen, was die Leiden des Herrn Jesus betrifft. Ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken gemacht hast über das, was Geißelung bedeutet. In der römischen Literatur spricht man von dem Zwischentod. Es ist unbeschreiblich, was Geißelung bedeutet.
Viele sind unter der Geißelung ohnmächtig geworden und verstorben. Man hat sie manchmal laufen lassen und sie sind dann an den Wunden, an den Wundentzündungen gestorben. Der Jesus musste das mitmachen. Eisenhaken, Bleihaken. Man hat öffentlich denjenigen entkleidet und dann geschlagen. In diesem einen Wort, Geißel. Es ist gut, wenn wir bei dieser Schlichtheit der Schrift bleiben. Viele Menschen haben versucht, das auszumalen. Das wollen wir nicht tun, aber wir wollen doch ein wenig einmal mitempfinden, was der Herr Jesus da gelitten hat. Wir haben, glaube ich, einen zu geringen Eindruck von den körperlichen Leiden, die der Herr Jesus mitmachen musste vor dem Kreuz und an dem Kreuz. Diese Leiden konnten uns nicht Vergebung bringen. Sie erhöhten nur die Schuld von uns Menschen. Aber das, was der Herr Jesus da erlebt hat, das ist einfach unbeschreiblich. Und dann finden wir ab Vers 27, was ich nennen möchte, die Erfüllung des Passafestes. Der Jesus, er starb jetzt wirklich am Kreuz. Zuerst zogen sie ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel aus Spott um. Scharlach, Johannes spricht von Purpur, Scharlach scheint diese Farbe gerade im Blick auf den jüdischen König, diesen jüdischen Spott, den man den Herrn Jesus überzogen hat. Darf ich nochmal erinnern, der Jesus war durch die Geißelung unendlich mitgenommen, körperlich. Und da hat man die Kleider ihm ausgerissen. Wisst ihr, was das für Schmerzen bedeutet? Diesen Mantel angezogen, nachher wieder ausgezogen. Sie flochten eine Krone aus Dornen. Ein Spott. Der Jesus hat das empfunden. Wisst ihr, der Jesus hat viel, viel tiefer, vollkommen, sowohl diese körperlichen Leiden als auch diese seelischen Leiden, dieser Spott, diese Verachtung, dieser Hohn, der ihm entgegengebracht wurde, empfunden. Dornen auf sein Haupt, ein Rohr zum Spott in seiner Hand. Der Jesus wird einmal wiederkommen mit einer Diademenkrone und mit einem Zepter in seiner Hand. Aber damals hat man ihn so misshandelt, verspottet. Sei gegrüßt, König der Juden. Ihm auch noch auf das Haupt, das heißt auf die Dornenkrone geschlagen. Und dann haben sie ihm den Mantel wieder ausgezogen, seine Kleider angezogen. Man könnte zu jedem einzelnen Vers eine alttestamentlich prophetische Stelle zeigen, die zeigt, dass das alles vorhergesagt war. Dann kommt er an den Ort Golgatha Schädelstätte. Habt ihr einmal darüber nachgedacht, was das für den heiligen Herrn bedeutete? Schädelstätte. Totenstätte. Wir wissen nicht genau, ob das einfach das Bild, sozusagen der Eindruck dieses Ortes war, aber manche haben doch vermutet, dass es eben ein Ort war, wo viele vielleicht gekreuzigt gestorben sind. Ein unreiner Ort. Er, unser reiner Herr. Sie haben versucht, ihm diesen Wein mit Galle vermischt zu geben, um die Leiden zu entschärfen. Der Jesus hat das dann nicht genommen. Er hat das geschmeckt, aber hat es nicht trinken wollen, weil er bereit war, die Leiden in jeder Hinsicht, in jeder einzelnen Hinsicht im Vollmaß zu erdulden. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, steht er fast beiläufig. Ich bin gestern nicht dazu gekommen, auf diesen Spott über den Sohn des Zimmermanns hinzuweisen. Wisst ihr, der Herr Jesus hat sich selbst diese Familie, diese einfache Familie ausgesucht. Als Familie, in der er aufwachsen wollte. Und er hat als Zimmermann gearbeitet. Er hat mit Holz gearbeitet. Mit Nägeln. Und jetzt wurde er an das Kreuz genagelt. Und dann verteilen sie seine Kleider. Das war so üblich. Derjenige, der am Kreuz hing, der war ein Toter für die Menschen. Der hatte kein Eigentum, kein Recht mehr. Da konnte man die Kleider verteilen, wie man wollte. Sie saßen und bewachten ihn. Ob sie darauf aus waren, noch ein Wunder von ihm zu erleben? Wieso muss man einen Gekreuzigten bewachen? Nun, wir wissen, dass es manchmal dann Menschen gab, die versucht haben, Freunde, Verwandte einen solchen abzunehmen. So haben sie den Herrn Jesus da angegafft. Diese Beschuldigungsüberschrift, welch ein Hohn, dieser ist Jesus, der König der Juden. Das war vollkommen wahr. Und sie haben ihn so nicht angenommen. Zwei Räuber mit ihm gekreuzigt. Soeben hatte er davon gesprochen, dass sie aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle gemacht haben. Und jetzt verbinden sie ihn, den Herrn, mit zwei Räubern. In Versen 39 bis 44 sehen wir wieder drei Gruppen. Drei Gruppen, die sich im Spott, im Hohn über den Herrn Jesus lustig machen. Vorübergehenden, sie lästerten: Wenn du Gottes Sohn bist, das hatten wir in der Versuchung des Herrn schon gesehen durch Satan. Er war Gottes Sohn. Er hatte das Recht, vom Kreuz herabzusteigen. Anbetung ihm, dass er das nicht getan hat. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Was für eine Unwahrheit, was für eine Lüge. Er vertraute auf Gott. Wie unwahr. Er vertraute in dem Moment, wo er dorthin, auf seinen Gott und Vater. Und das nehmen sie zum Anlass, ihn zu verspotten. Er vertraute auf Gott. Das war das, was sein Leben von Anfang bis zum Ende kennzeichnete. Dieses Vertrauen auf seinen Gott, auf seinen Vater. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Es wäre das ewige Verderben von jedem Menschen gewesen, wenn Gott danach gehandelt hätte. Und dann kommt zu Glauben dieser Gipfelpunkt: Selbst die Räuber neben ihm, die in den größten Qualen waren, auch sie spotteten und lästerten, schmähten ihn. Aber das alles konnte nicht eine Sünde hinwegtun. Und dann kommt Vers 45. Der Höhepunkt der Zeit, der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes, wird uns hier in zwei Versen mitgeteilt. In zwei Versen, die an Tiefe und an Höhe nicht zu überbieten sind und die uns ein wenig zeigen, was der Jesus gelitten hat, und die doch durch ihre Kürze uns zeigen, dass wir da nicht folgen können. Wir sehen, von der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Ich habe noch nicht darauf hingewiesen, dass der Jesus ja die ganze Nacht verhört worden ist. Der Jesus hängt hier am Kreuz und hat nicht nur die Qualen hinter sich. Ungefähr um 6 Uhr abends davor wird er ja das Passa mit seinen Jüngern gefeiert haben. Und hier haben wir jetzt die sechste Stunde, mittags, 18 Stunden später, wo der Jesus am Kreuz hängt. Er war schon 3 Stunden am Kreuz, aber jetzt kam die Finsternis. Jetzt schickte Gott eine Finsternis über das ganze Land. Die Menschen haben den Herrn Jesus verhöhnt. Die haben ihn verspottet, haben alles mit ihm gemacht, was sie machen konnten. Jetzt schiebt Gott einen Riegel davor. Es kommt eine Finsternis über das ganze Land. Eine Finsternis, die uns etwas ausdrückt von dem, was der Jesus hier erdulden musste. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf. Diesen Ruf des Herrn Jesus in der neunten Stunde, er gibt uns eine Ahnung davon, was in diesen 3 Stunden der Finsternis gewesen ist. Der Jesus hat diesen Ruf nicht am Anfang und auch nicht in der Mitte der 3 Stunden getan, sondern am Ende. Damit wir nie auf die Idee kommen, dass der Jesus unter diesem Gericht in irgendeiner Weise zu kurz gekommen wäre. Nein, am Ende dieses Gerichtes, da spricht, da ruft der Herr: Eli, Eli, lama sabachthani. Was uns übersetzt wird: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist das erste Mal, im Leben des Herrn Jesus, dass wir hören, dass er zu Gott ruft. Mein Gott. Auch am Kreuz, Lukas 23, spricht zweimal, wie er zu seinem Vater redet. Aber jetzt spricht er zu Gott. Jetzt hat er es mit dem heiligen Gott zu tun in diesen 3 Stunden. So hat der Herr Jesus als Mensch Gott nie erlebt. Diese 3 Stunden sind einmalig, wo Gott als der heilige Gott den Herrn Jesus richten musste. Nicht wegen irgendetwas, was in ihm gewesen wäre, sondern nur wegen dessen, was in mir, in uns gewesen ist, unserer Sünde wegen. Aber wisst ihr, selbst in dieser größten Not seiner Seele, wo wir davon lesen, dass er verlassen war von Gott, spricht er von meinem Gott. Dieses Vertrauen, was eben noch verhüllt worden ist, kennzeichnet den Herrn Jesus, gerade auch in diesen 3 Stunden des Gerichtes Gottes über unsere Sünden an ihm. Mein Gott. Aber was kommt für eine Not dadurch hervor, dass er das 2-mal sagt? Mein Gott, warum? Hatte er nicht das Recht, dieses Warum zu fragen? Für uns hätte keiner das Recht gehabt, zu fragen, warum bin ich verloren? Warum bin ich in der Hölle? Wir haben mit unseren Sünden nichts anderes verdient. Aber er hat nichts anderes getan, als Gott zu verherrlichen. Warum hast du? Du, dem ich ohne Unterlass gedient habe, den ich verherrlicht habe in allem, du hast mich, nicht der ich hier so gehorsam für dich gewirkt habe, hast du mich verlassen. Was heißt dieses Wort verlassen? Gott musste sich abwenden. Der Gott, mit dem der Herr Jesus in vollkommener Gemeinschaft sein ganzes Leben auf dieser Erde gelebt hat, konnte hier nicht antworten. Bruder Rossier hat in einem Lied gedichtet, dass in diesen 3 Stunden die Ewigkeit unserer Strafe, die Ewigkeit unserer Strafe auf ihm lag, in diesen 3 Stunden der Finsternis. Was hat unser Heiland da gelitten? Man könnte sagen, über den ganzen Abschnitt, aber besonders hier, er ganz allein. Allein in dem Gericht vor Gott. Dann sehen wir in Vers 47, die Dabeistehenden hörten es. Sie müssen ja auch erschüttert gewesen sein durch die Finsternis. Dieser ruft Elia. Ob das ein Spott war der Juden? Jedenfalls lief einer mit einem Schwamm, füllte ihn mit Essig und legte ihn unter einen Rohrstab und gab ihm zu trinken. Die anderen wollten aber weiter sehen, ob Elia kommt. Und dann sehen wir in Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Der Herr Jesus stirbt. Es ist auffallend, dass die Evangelisten in dieser Situation, wo der Jesus am Kreuz sein Leben dem Vater übergibt, nicht davon sprechen, dass er starb. Der Jesus hatte das angekündigt, dass er sterben würde. Und in den Briefen finden wir das auch, dass ausdrücklich davon gesprochen wird, dass der Jesus gestorben ist. Ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass hier andere Ausdrücke verwendet werden, uns deutlich gemacht werden soll, dass der Jesus keines natürlichen Todes gestorben ist. Der Jesus ist nicht unter den Leiden gestorben. Weder unter den physischen noch unter den seelischen. Der Jesus hat sein Leben selbst, wie Johannes das sagt, dem Vater übergeben. Wir finden unterschiedliche Ausdrücke. Markus und Lukas sagen, dass er verschied. Johannes gibt den weitestgehenden Ausdruck, dass er seinen Geist in die Hände des Vaters übergeben hat. Und hier lesen wir, dass er den Geist aufgab. Was war das für ein Augenblick? Der letzte Atemzug unseres Heilands. Und dann starb er. Die 3 Stunden der Finsternis waren schon furchtbar. Aber der Herr Jesus musste auch sterben. Es ging nicht ohne seinen Tod, den er erleiden musste, diesem Kreuz.
Aber dann ist es wunderbar, dass wir ab Vers 51 sehen, dass es eine vielfältige Auswirkung dieses Todes des Herrn gegeben hat. Und da möchte ich ganz kurz noch Zeit darauf verwenden. Uns wird hier gezeigt, dass der Jesus gestorben ist. Und dann wird uns gezeigt, welche gewaltigen Auswirkungen dieser Tod hatte. Das Erste, was wir sehen, ist, der Vorhang des Tempels zerriss von oben nach bis unten in zwei Stücke. Der Zugang zu Gott, der versperrt war. Im Alten Testament konnte keiner zu Gott kommen. Da gab es das Allerheiligste und da konnte Aaron einmal im Jahr hinein. Dieser Zugang ist jetzt frei. Wir können Gott nahen, weil der Herr Jesus am Kreuz die Sünden hinweggetan hat und jetzt Menschen errettete, erlöste sind und als Kinder Gottes Gott nahen können. Was muss das für ein Schrecken gewesen sein? Das war die 9. Stunde. Das ist da, wo das Abendopfer gebracht wurde. Wir können wohl vermuten, dass da Priester in dem Heiligtum waren. Das muss auch so ein Schrecken gewesen sein, als der Vorhang des Tempels entzweigerissen ist. Aber für uns, der Zugang zu Gott ist frei. Zweitens, die Erde erbebte und die Felsen rissen. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass durch das Werk des Herrn Jesus auch die erste Schöpfung freigemacht wird. Wir denken viel zu gering von dem Tod des Herrn Jesus und den Auswirkungen dieses Todes. Wir wissen aus Römer 8, dass die Schöpfung seufzt, aber sie ist befreit. Sie wird einmal sichtbar befreit werden. Die Grundlage ist das Werk des Herrn Jesus, sein Tod am Kreuz. Drittens, die Gerüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie kamen nach seiner Auferweckung aus den Gerüften hervor und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Es ist der Weg aufgemacht für die neue Schöpfung. Menschen, die auferstehen können und Teil der neuen Schöpfung sind. Wir sehen hier eindeutig, dass sie warten mussten, bis der Herr Jesus auferstanden ist. Er ist der Erstling, der Erstgeborene aus den Toten. Er hat da den Vorrang, er hat in allem den Vorrang. Und ganz besonders darin. Aber die Auferstehung aus den Toten, auch für Gläubige, ist nichts anderes als eine Folge seines Todes. Weil er gestorben ist, ist jetzt auch eine neue Schöpfung, an der wir als Gläubige Anteil haben können. Viertens, Vers 54, wird jetzt das Evangelium nicht mehr Juden allein, sondern auch Heiden gepredigt. Davon scheint dieser Hauptmann, und hier ist ja interessant, denn Matthäus, dass es nicht nur der Hauptmann ist, sondern die, die mit ihm Jesus bewachten, dass sie diesen Ausspruch tun, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wir können nicht sagen, dass sie sich bekehrt haben, aber es scheint doch ein Bild zu sein, dass jetzt das Evangelium gepredigt wird allen Nationen. Fünftens sehen wir in den Versen 55 und 56, dass es eine Hoffnung gibt, auch für die Juden, für den gläubigen Überrest, hier vorgestellt in diesen Frauen. Nebenbei bemerkt, es ist einmalig, wenn wir diese Frauen, besonders Maria Magdalene, immer da sehen am Kreuz. Sie haben gesehen, als der Jesus dort am Kreuz hing. Da standen sie. Und hier sehen wir sie sofort wieder. Dann sehen wir sie am Abend, nach dem Sabbat, kommen sie sofort wieder und am nächsten Morgen sind sie wieder da. Welch eine Liebe zu dem Herrn Jesus, welch eine Macht der Liebe, die in ihren Herzen war, bewirkt durch den Herrn Jesus zu ihrem Heiland. Dann vielleicht sechstens, Verse 57 bis 61. Ein Jünger, der ein Jünger war, wurde jetzt offenbar als Jünger. Ja, Jüngerschaft bekommt einen ganz neuen Charakter durch den Tod des Herrn Jesus. Aber auch siebtens, die Verse 62 und Schluss. Wer dem Herrn Jesus nicht seine Knie beugen möchte, der wird in seiner Blindheit, wie diese Juden, die sich dann noch überlegten, wie sie das Grab sichern konnten, sie werden in ihrer Blindheit fortfahren und zunehmen und verloren gehen. Denn die Predigt des Kreuzes ist für Menschen, die nicht wollen, Torheit und Anstoß, sodass sie verloren gehen. Der Tod des Herrn Jesus ist die Grundlage des Evangeliums, das jedem Menschen angeboten werden kann. Wer aber nicht will, wird an Blindheit und Kurzsichtigkeit und an Eigenwillen immer weiter zunehmen. Der Jesus ist nicht im Tod geblieben. Der Jesus ist gestorben. In dem Bild von Jona 3 Tage und 3 Nächte. Und dann ist er auferstanden. Von der Auferstehung selbst wird uns nichts berichtet. Das ist ein Wunder, dass wir einfach nur anbetungswürdig, anbetend betrachten können. Wir wissen, uns wird berichtet die Tatsache, dass er auferstanden ist. Und uns wird die Folge der Auferstehung berichtet. Der Herr Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Was für ein gewaltiges Wunder. Das hat es noch nie vorher gegeben. Epheser 1 zeigt uns etwas von dieser gewaltigen Kraft, die da wirksam war, als der Jesus auferstanden ist aus den Toten. Er, der Erstling, der den Tod besiegt hat. Hier in Kapitel 28 sehen wir, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und dann sehen wir in den ersten Versen, wie mir scheint, 3 Gruppen von Zeugen, die das leere Grab gesehen haben. Erstens ein Engel. Nein, erstens Maria Magdalene, die in Vers 1 genannt wird. Die mit der anderen Maria kam, um das Grab zu besehen. Das wird hier nicht weiter ausgeführt, aber sie sahen das offene, das leere Grab. Zweitens ein Engel. Interessanterweise ist Matthäus hier, im Unterschied zu sonst, spricht er nicht von 2 Engeln, sondern von einem. Vielleicht deshalb, weil hier eben mehr Zeugen und nicht auf die Engel als Zeugen das beschränkt werden soll. Und dann sehen wir drittens noch eine dritte Gruppe, die das leere Grab sah. Das sind die Wächter. Himmlische Wesen, Menschen auf dieser Erde, Gläubige und Ungläubige, haben gesehen, dass das Grab leer ist. Den Herrn Jesus haben Ungläubige nicht gesehen. Aber das leere Grab haben diese Wächter gesehen. Aber der Jesus möchte nicht, dass Menschen nur, dass Gläubige nur ein leeres Grab sehen. Er möchte sich den Menschen, den Gläubigen meine ich, selbst offenbaren. Und so kommt er zu denen, die die größte Liebe haben. Denen offenbart er sich als erstes. In Vers 9, als sie aber hingingen, nämlich diese Frauen, um diese Botschaft der Engel, des Engels zu verkündigen, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Was für ein Augenblick, wo Gläubige, diese Frauen, den Herrn Jesus das erste Mal als den Auferstandenen gesehen haben. Hier finden wir diesen jüdischen Gedanken, dass sie seine Füße umfassten und ihm huldigten. Das zeigt deutlich, dass die Szene von Matthäus hier diese Erde ist. Johannes zeigt, dass er es nicht zulässt, dass sie ihn berührt, Maria, weil er zeigt, dass er der Himmlische ist. Aber hier ist es im Bereich eben dieses jüdischen Bereiches, ich habe von dem Anrühren schon von dem Herrn Jesus gesprochen, sie umfassten ihn und huldigten ihn. Ist das nicht das, was wir tun dürfen, dem Auferstandenen huldigen? Und dann sehen wir weiter, ich gehe zu den Versen 16 und folgenden, die 11 Jünger, auch ihnen offenbart sich der Herr Jesus, seinen Jüngern. Ist das nicht ein furchtbares Wort, die 11 Jünger? Bis hierhin war immer von 12 die Rede. Jetzt waren nur noch 11 da. Aber diesen 11 offenbart sich der Herr Jesus, zweitens. Und dann sehen wir drittens in Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Es scheint doch so, dass hiermit nicht die 11 gemeint sind, sondern dass vielleicht, wie 1. Korinther 15 davon spricht, diese große Schar, diese 500 vielleicht, dort dann gemeint ist. Eine große Gruppe, immer mehr der Gläubigen, die den Herrn Jesus als den Auferstandenen sehen und vor ihm niederfallen. Ja, sie haben den Auferstandenen gesehen. Wir haben ihn noch nicht mit unseren Augen gesehen. Und Petrus schreibt, obwohl ihr ihn nicht seht, ihn doch liebt. Wir wissen den Herrn Jesus durch das Wort als den Auferstandenen. Jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes. Das ist nicht das Thema von Matthäus. Aber so wollen auch wir vor ihm niederfallen.
Der Jesus selbst gibt hier den Jüngern einen Auftrag und zeigt noch einmal etwas von seiner Herrlichkeit. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Seht ihr, der Jesus ist mehr als David. Er ist derjenige, dem Autorität und Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. So wie der Same von Abraham himmlisch und irdisch war, so ist der Herr Jesus derjenige, der Autorität und Gewalt sowohl im Himmel als auch auf der Erde hat. Und der, was seine Jünger betrifft, bei ihnen sein würde, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir wissen für uns als Christen, dass dann eben mehr Lukas, dass der Herr Jesus jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes ist. Aber wir sind zugleich Jünger. Und wie großartig dieser Zuspruch des Herrn, der natürlich eine besondere Bedeutung für den jüdischen Überrest hatte und haben wird, dass er bei ihnen ist und bei ihnen sein wird. Aber wir dürfen das auch so doch in Anspruch nehmen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er verlässt die Seinen nicht. Wer ihm als Jünger dient, so wie die damals, die 11 und noch die darüber hinausgehende Zahl, ihnen steht er zur Seite. Bei ihnen ist er, und besonders dann bei dem Überrest, bis dann wirklich das Zeitalter vollendet ist und der Jesus als König auf dieser Erde regieren wird. Das ist unser Heiland, der gekommen ist, Gott mit uns, der sich seinem Volk angeboten hat, mit Zeichen, mit Lehren, mit Hingabe, der abgelehnt worden ist, der diese Verwerfung angenommen hat und bereit war, an das Kreuz von Golgatha zu gehen. Dort, wie Paulus das in 2. Korinther 13 sagt, in Schwachheit gekreuzigt, aber jetzt lebt er in Macht. Er hat, um mit Matthäus zu sprechen, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir wollen noch einmal schließen mit diesem einen Vers, der wie so eine Frage an unser Leben ist, den wir eingangs auch gelesen hatten am Freitag. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ist er es nicht wert, dass wir auf ihn sehen? Auf ihn allein. Thank you.